Inforadio Podcast.
In Berlin nimmt der Siemens Campus Gestalt an. In Brandenburg bekommt Tesla das Grundstück für seine Fabrik günstig. Und dann ist da noch der Berliner Finanzsenator, der einräumt, dass die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee vom Land zu teuer gekauft wurden. Herzlich willkommen damit zum landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Ein 150 Meter hohes Gebäude soll mal auf dem neuen Siemens Campus stehen. Das sieht der Masterplan vor, der in dieser Woche beschlossen wurde. Außerdem sollen noch mehrere 60 Meter hohe Hochhäuser auf das Firmengelände in der Siemensstadt kommen. Eines der ersten Häuser, die gebaut werden, soll übrigens die Schule sein. Eine Europaschule soll das werden. 2022 könnte mit dem Bau begonnen werden, meint Siemens. Sebastian Schöbel berichtet über die Pläne.
Sphärische Klänge, zuckende Lichtblitze, eine riesige LED-Wand öffnet sich in der Mitte. Und dann ist sie da. Die Siemensstadt 2.0, zumindest als Architekturmodell, weiße Quader auf einem dreidimensionalen Stadtplan des Berliner Nordwestens. Scheint perfekt, bis Siemens-Vorstand Cedric Neike etwas auffällt.
Also Sie werden es wahrscheinlich nur sehen, wenn Sie Teil der Jury waren. Es sind zwei Gebäude abgefallen. Das ist der Vorführeffekt.
Wobei eins der beiden Gebäude ausgerechnet das Wichtigste ist, über das in der Jury zum städtebaulichen Wettbewerb für die Siemensstadt bis zuletzt gestritten wurde. Ein Hochhaus, 150 Meter hoch. Laut Planung ein Raum für Start-ups, Läden und Büros. Siemens war allerdings nicht überzeugt, verrät Jurychef Stefan Benisch.
Denn Siemens sieht sich nicht repräsentiert in dem Hochhaus. Es war nicht der Wunsch, sich über ein Hochhaus hier darzustellen.
Trotzdem setzte sich das Architekturbüro Ordner und Ordner mit seinem Konzept für die Siemensstadt 2.0 am Ende gegen 16 Mitbewerber durch.
Dieser Entwurf hat nicht wegen des Hochhauses, sondern trotz des Hochhauses gewonnen.
Auf den 70 Hektar Industriegelände sollen unter anderem 2750 Wohnungen, 30% davon mietpreisgebunden, eine neue Schule, Kitas, ein Hotel, Restaurants, Konferenzzentren, Ateliers und Läden aller Art entstehen. In direkter Nachbarschaft zu topmodernen Produktions- und Forschungsstätten. Und miteinander verbunden durch eine Vielzahl öffentlicher Parks.
Das heißt, dass hier eben wirklich ein lebendiges Quartier entsteht, nicht nur einfach ein Industrieareal, ein lebendiges Quartier, das von den Berlinerinnen und Berlinern auch genutzt werden kann.
Sagt Berlins regierender Bürgermeister Müller. Spandaus Bürgermeister Helmut Klebank wiederum schaut vor allem auf ein Gebäude, die neue Europaschule mit Schwerpunkt Englisch, die am Rohrdamm entstehen soll.
Und wird jedenfalls so die Überlegung schon im ersten Anlauf miterrichtet, denn dort wird sozusagen baulicherseits der Beginn sein.
Und zwar am besten schon Mitte 2021, denn in gut 10 Jahren, also 2030, soll alles fertig sein. Ein ambitioniertes Ziel.
Nach dem städtebaulichen Wettbewerb, der jetzt entschieden ist, wo überhaupt mal ein Grundkonzept jetzt auf dem Tisch liegt, wie sich dieser Stadtteil entwickeln kann, kommt nun eine detaillierte Planung. Jetzt wird nun für jeden einzelnen Teilbereich genau untersucht, wie sieht die Architektur aus, wie ist die verkehrliche Anbindung, wie viele Wohnungen entstehen, genau wo, an welcher Straßenecke. Das muss auch wieder umgesetzt werden. Und unser gemeinsamer Anspruch, Siemens und Land Berlin, ist, dass wir spätestens in 1,5 Jahren wirklich eine Baustelle haben, dass es dann wirklich mit der Umsetzung vorangeht. Jetzt haben wir unseren Zeitplan, wir haben ihn bisher gut erfüllt und ich glaube, so geht es auch weiter.
Zumal der Siemens Campus ja auch noch klimaneutral werden soll, etwa mit Gebäudefassaden, die Solarenergie produzieren, energetisch selbstoptimierenden Häusern und jeder Menge smart vernetzter Elektromobilität und Quartiershuttle, am besten autonom fahrend. Eine große Vision, sagt Siemens-Vorstand Neike.
Wir wollen, dass die Zukunft hier von Siemens aus entwickelt wird. Wir wollen auch wirklich die Zukunft der Arbeit hier neu definieren. Und wir wollen dies einen lebenswerten Stadtteil für die Berliner machen.
Kritik oder Widerspruch an den Plänen gibt es bislang kaum. Allerdings prüft der Bezirk Spandau nun bis März, ob man nicht den Milieuschutz rund um den neuen Campus doch noch ein wenig ausweitet, damit die neuen Visionen der Siemensianer nicht am Ende die alten Siemensstädter verdrängt.
Nicht Siemens, sondern ein anderer Großkonzern beschäftigte Brandenburg in dieser Woche. Und eine Frage, nämlich ob 41 Millionen Euro für 300 Hektar Kiefernwald ein guter oder ein schlechter Preis sind. Wichtig bei der Beurteilung dieser Frage ist natürlich, dass dieser Wald vom amerikanischen Autobauer Tesla gekauft werden soll, um dort eine weitere sogenannte Gigafactory bauen zu können. Der Wald ist also bald weg und das Ganze wird Bauland. Die neue Regierung in Brandenburg findet den Preis in Ordnung. Im Finanzausschuss des Brandenburger Landtags stimmte sie zu. Amelie Ernst über das Für und Wider.
Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange spricht von einem wichtigen Schritt und einer großen Hürde, die nun genommen sei. Die Mehrheit im Finanzausschuss des Landtags sagt Ja zum Grundstückskauf. Die Opposition enthält sich. 41 Millionen Euro bzw. 13,50 Euro pro Quadratmeter seien schließlich auch ein fairer Preis, betont die Finanzministerin.
Wir haben dort kein erschlossenes Bauland, sondern wir haben dort sogenanntes Rohbauland. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen, die damit betraut waren, sagen wir mal, nach Recht und Gesetz gehandelt. Wie gesagt, wir lassen es trotzdem noch mal überprüfen von einem unabhängigen Wertgutachter. Und die EU wird im Rahmen ihrer beihilferechtlichen Prüfung eine weitere Prüfung vornehmen, sodass dann alle eventuellen Anschuldigungen also nicht haltbar sind.
Anschuldigungen, die unter anderem von der Linken im Brandenburger Landtag kommen. Ihr finanzpolitischer Sprecher, Ronny Kretschmer, hält den Preis nach wie vor für zu niedrig und hat dem Vertragsentwurf deshalb auch nicht zugestimmt.
Weil für mich natürlich ein paar Restfragen offen blieben und ich das Verfahren nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, warum nicht erst ein Grundstückswertgutachten vorliegt, wo der konkrete Kaufpreis für dieses Grundstück ermittelt worden ist, der dann auch im Kaufvertrag Einfluss findet.
Der tatsächliche Kaufpreis wird also erst Ende Januar nach dem unabhängigen Gutachten feststehen und vielleicht werde er dann ja sogar höher liegen als 41 Millionen Euro, hofft AfD-Ausschussmitglied Andreas Galau.
Wir stehen dem Projekt durchaus positiv gegenüber und denke mal, dass die Landesregierung sehr bemüht ist, das sozusagen auf die Habenseite zu bringen ihrer Koalitionsvereinbarung und dessen, was jetzt sozusagen in den nächsten 5 Jahren geleistet werden muss.
Philipp Zeschmann von den Freien Wählern ist da nicht ganz so optimistisch. Für ihn stellen sich nach der 2-stündigen Ausschusssitzung hinter verschlossenen Türen schon wieder neue Fragen. Denn klar sei nun, dass Tesla zwar für die Rodung der Waldflächen aufkommen müsse, nicht aber für deren Beräumung von Munition.
Und da habe ich natürlich gesagt, ist aber komisch, wenn da drin steht, dass sozusagen diese Beräumungskosten vom Land bezahlt werden müssen, quasi gegengerechnet werden gegen den Kaufvertrag. Hieße das, naja, also der Steuerzahler bezahlt diese Beräumungskosten und Tesla kriegt unter Umständen die Fläche umsonst. Und da wurde dann immer ausgeführt, naja, also wir wollen ja eine baureife Fläche übergeben und nur dann könne man also die 40 Euro berechnen. Ja, dann müssten es aber auch tun.
Auch woher Tesla die großen Mengen an Wasser für die Produktion bekommen soll, sei noch nicht geklärt, sagt Zeschmann. Und auf Ökostrom lege die Firma an ihren anderen Standorten auch keinen besonderen Wert.
Was so zu hören war, war, dass Tesla wohl dieses günstige Erdgas nutzen möchte, um den Großteil des Energiebedarfs zu decken. Und demnach ist es, Entschuldigung, an Hahn herbei erfunden, zu sagen, die seien dahin gekommen, weil sie Ökostrom kriegen.
Alles Themen, die auch bei der emissionsschutzrechtlichen Prüfung eine Rolle spielen werden. Und sicherlich auch noch das eine oder andere Mal im Potsdamer Landtag.
Und noch ein Thema, bei dem es ums Geld geht, war wichtig diese Woche. Es betraf die Karl-Marx-Allee. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Diskussion um die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee, die Deutsche Wohnen kaufen wollte, um die Sorge der Mieter und um das Ringen um eine Lösung, wie der Verkauf an die Deutsche Wohnen abgewendet werden kann. Schließlich kaufte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG für das Land Berlin die 670 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee. Der Kaufpreis ist bis heute ein Geheimnis. Aber so viel steht fest, das Geschäft war kein Schnäppchen. Jetzt hat Berlins Finanzsenator Kollatz überraschend deutliche Worte gewählt. Falsch sei das Geschäft gewesen. Und er nannte sogar Zahlen. Darüber will ich reden mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Hallo.
Hallo.
Wie viel zu viel war es denn, was Berlin da gezahlt hat?
Also folgt man dem, was Finanzsenator Kollatz der Berliner Morgenpost gesagt hat, dann waren das 125.000 Euro pro Wohnung. Wir haben daraufhin nochmal nachgefragt und war der Finanzsenator dann, sagen wir mal, etwas zurückhaltender und sagte, naja, so viel waren es dann doch nicht. Es waren 60.000 Euro pro Wohnung, sei immer noch zu viel gewesen. Aber immerhin, das ist nur die Hälfte dessen, was er erst in den Raum geworfen hatte.
Der Finanzsenator wird ja gewöhnlich nicht müde zu betonen, dass man den Wohnungsbaugesellschaften oder auch Genossenschaften bei Wohnungskäufen nur Zuschüsse gibt in sehr engen Grenzen. Wieso hat er damals denn dann zugestimmt, dass diese Grenzen so deutlich gerissen wurden?
Das habe ich ihn auch gefragt und da ist er auch sehr zurückhaltend geworden und sagte, naja, er hätte damals auch schon nicht Hurra geschrien. Die politische Stimmung war halt so, dass da Handlungsbedarf bestand und das stimmt ja auch de facto. Also es stand ja im Raum, gehen diese Wohnungen an die Deutsche Wohnen, die Mieter waren in Alarmbereitschaft, all das. Sodass er, unterm Strich sagen wollte, er konnte sich da nicht dem entziehen. Trotzdem war es eben ein Geschäft, was aus seiner Sicht halt so nicht wiederholt werden sollte.
Der Finanzsenator hatte sich in Sachen Karl-Marx-Allee bislang ja immer sehr zurückgehalten, was konkrete Zahlen angeht. Welche Strategie verfolgt er damit, jetzt diesen Fehler einzuräumen und ein klares Stoppschild zu setzen? Also versucht er hier für künftige Wünsche nach teuren Wohnungsankäufen vorzubauen oder was ist der Grund?
Also ich interpretiere ihn mal so, dass er, dass es ihm ein Bedürfnis war, nochmal auch in der Öffentlichkeit ein klein bisschen auszuteilen. Er verwies im Gespräch mit mir auch darauf, dass hier in letzter Zeit 6.000 Wohnungen gekauft worden seien und das alles ohne Landeszuschüsse. Das heißt also, er wollte da auch nochmal dokumentieren, das war nicht in Ordnung aus seiner Sicht, was da gelaufen ist und nochmal will er sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Ich glaube, das war die Botschaft, die er da vor allen Dingen aussenden wollte.
Das ist ja nicht der einzige Fall bei der Karl-Marx-Allee, bei dem Landesgeld fließt. Landesgeld wird auch fließen für 5 Mietshäuser, die diese EG übernehmen will. In dieser Woche ist das ja quasi endgültig klar geworden, weil für das 6. Haus in der Riegaer Straße 101, das eigentlich die diese EG auch kaufen wollte, eine andere Genossenschaft gefunden wurde. Ist das Drama um diese 6 Mietshäuser jetzt zu einem glücklichen Ende gekommen oder droht da noch was?
Erstmal droht da nichts. Das, was geschehen muss, ist sicherlich die ganze Geschichte auch nochmal politisch aufzuarbeiten und zu gucken, was ist da eigentlich gelaufen. Das war ja ein erhebliches Hin und Her, vor allen Dingen auch bei der Frage, wer bekommt nun Zuschüsse und wer nicht. Klar ist auch, und das hat auch der Finanzsenator klar gemacht, ja, natürlich kann es Zuschüsse geben in engen Grenzen. Hier geht es um Genossenschaften und die will man ja auch unbedingt fördern. Aber es muss halt, es können halt auch keine Zusagen gemacht werden von einem Baustadtrat, wenn das Land darüber überhaupt noch nicht beschieden hat. Das war hier an dieser Stelle der Knackpunkt.
Sehr in der Kritik stand in den vergangenen Monaten ja auch gerade dieser Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt. Sein Rücktritt wurde gefordert. Hat die Genossenschaft ihn politisch gerettet, die Riegaer Straße jetzt gekauft hat?
Ja, ich würde sagen schon. Klar, er hat im Bezirk natürlich nach wie vor einen Rückhalt und den hätte er, glaube ich, auch gehabt, wenn das jetzt gescheitert wäre, dieses Geschäft, möglicherweise auch noch Schadensersatzzahlungen auf den Bezirk zugekommen wären oder Schadensersatzforderungen. Aber trotz allem, also politisch hat ihn das auf jeden Fall gerettet, ja.
Thorsten Gabriel war das. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir schauen noch einmal nach Brandenburg. Der Fall der verschwundenen Schülerin Rebecca brachte im vergangenen Jahr ans Licht, dass die Polizei in Brandenburg nicht nur massenhaft Kfz-Kennzeichen erfasst, sondern die Daten auch lange speichert. Das lange Speichern ist allerdings verboten. Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags beschäftigte sich nun mit dem Problem, das durchaus von allen Seiten gesehen wird. Dominik Lenz berichtet.
Dagmar Hartke, die Landesdatenschutzbeauftragte, wird sehr deutlich im Ausschuss. Sie hat kein Problem mit der Erfassung von Kfz-Kennzeichen zu Fahndungszwecken. Mit Kesi aber wurden Unmengen an Daten gesammelt und gespeichert, ohne dass es einen klaren Anlass gab.
Es muss sichergestellt sein, dass in Zusammenarbeit mit den zuständigen Staatsanwaltschaften in eng getakteten Fristen geprüft wird, welche Daten verfahrensrelevant sind. Und die nicht verfahrensrelevanten Daten sind zu löschen. Eine solche Löschung hat ganz offensichtlich nicht stattgefunden.
Zu viele Daten, auf die zudem zu viele Personen Zugriff hatten. Hartke ist sich sicher, diese Praxis war und ist nicht legal. Um zu gewährleisten, dass ihre Kritik auch ernst genommen wird, hat sie eine Warnung ausgesprochen, die Landesregierung praktisch angezählt. Innenminister Michael Stübgen räumt ein, es gibt Nachholbedarf und übt gleichzeitig Kritik an den Staatsanwaltschaften. Die hätten nicht angezeigt, wenn eine Fahndung abgeschlossen war und damit auch Daten hätten gelöscht werden müssen.
Wir sind dabei, technische Lösungen zu machen, die Abgrenzung der verschiedenen Aufforderungen und Datenerhebungen so macht, dass wir auch die Löschung besser feststellen können. Und wir werden auch dafür sorgen, dass wir unmittelbar informiert werden, rechtzeitig von den auftraggebenden Staatsanwaltschaften bzw. Richtern, dass wir nicht mehr benötigte Daten unmittelbar löschen.
Dennoch, von einer Vorratsdatenspeicherung können nicht die Rede sein. Andrea Jolige von der oppositionellen Linken widerspricht.
Auch wenn Sie, Herr Stübgen, ausführen, dass ja jetzt hier nicht so ist, dass hier Daten irgendwie erfasst werden und ewig gespeichert werden.
Genau das aber sei über Jahre passiert. Das Problem, eigentlich hätten alle Daten, die keine Fahndungstreffer ergeben, sofort gelöscht werden müssen. Nicht aber, wenn eine Fahndung über einen längeren Zeitraum läuft. Fahndungen dauern aber mitunter Jahre, dazu mehrere gleichzeitig. Darum wurde offenbar nur sporadisch gelöscht. Auch die anderen Fraktionen sehen hier dringenden Reformbedarf. Die SPD, die immerhin bis zum Sommer noch den Innenminister selbst stellte, will überarbeiten, die Grünen würden Kesi gern abschaffen. Innenminister Stübgen kündigt an, Anfang Februar einen eigenen abschließenden Bericht zu Kesi vorlegen zu wollen.
Die wichtigsten landespolitischen Themen der Woche aus der Region waren das kurz zusammengefasst. Ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.